Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Wie gelingt die nachhaltige Transformation in Architektur- und Bauwirtschaft? Diese Frage beschäftigt uns seit Beginn dieser Podcast-Reihe vor über einem Jahr. In dieser Folge wollen wir anhand eines konkreten Projektes diskutieren, wie gute Ideen aus der Praxis einen Weg in den Mainstream finden. Dazu begrüße ich meine Gäste Norbert Meyer und Peter Thalbauer. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Norbert Meyer ist Architekturpublizist und Stadtforscher. In Wien hat er mit dem Projekt MGG22 ein vielbeachtetes Beispiel für ökologisch und sozial nachhaltigen Wohnbau initiiert. Und Peter Thalbauer ist Architekt in Wien und Partner im Büro Sophie und Peter Thalbauer. Er war als Planer am MGG22 beteiligt. MGG22 steht für Mühlengrundgasse im 22. Bezirk in Wien. Das Projekt wurde bereits 2018 fertiggestellt und besteht aus ca. 160 Wohneinheiten auf drei Bauplätzen. Es wurde mit dem Ögut-Umweltpreis ausgezeichnet und der Grund dafür ist unter anderem das Energiekonzept, denn das Haus wird zu 100% mit erneuerbarer Energie versorgt, unter anderem über Windüberschussstrom und Erdwärme, kombiniert mit thermisch aktivierten Betonteilen. In diesem Sinn galt das MGG22 als echter Meilenstein. Ja, Norbert, Meilenstein, ist es so? Siehst du das auch so? War das Projekt von Anfang an auch als solcher geplant?
Also ich habe aus anderen Quellen meine Entscheidung getroffen, aber die MA20 war sehr froh, dass dieses Projekt gegeben hat. Die war im Aufbau, Magistratsabteilung 20 Energieplanung, und es ist auch das Verdienst der MA20, dass das sozusagen in die Breite gegangen ist. Viele haben erst in den letzten Jahren mitbekommen, dass die Fernwärme keine grüne Wärme ist, sondern eine fossile Wärme. Also der Schmäh der Wien-Energie ist eigentlich nicht mehr haltbar. Und Gas, wissen wir alle, ist auch nicht wirklich eine erneuerbare Ressource, auch wenn es im Dunstkreis von COP-Lobbyisten gibt, auch der COP, die das verkaufen wollen, als natürlich Natural Gas. Also es gibt viel Greenwashing. Und da ist die Stadt Wien und die Wien-Energie nicht davon ausgeschlossen. Und wir haben einfach einen Weg gemacht, den ich selber ich habe natürlich Erfahrungen als Architekturhistoriker, wie kann eine lebenswerte Stadt sein oder Stadtteil. Die erste Entscheidung war eigentlich auf die Frage des Städtebaus. Wie schafft man einen Wohn- und Lebensort, der zum Verweilen einlädt, der eben die Mobilität, ich nenne es Zwangsobmobilität, vermeidet. Wir wissen ja, dass wir auch ein Mobilitätsproblem haben oder eine Verkehrswende ansteht in Wien, die noch lange nicht erreicht ist und wo eben gegenläufig der Lobautunnel und andere Autobahnen gepusht werden anstelle des öffentlichen Verkehrs in Transdanubien. Transdanubien hat 400.000 Einwohner und ist völlig vernachlässigt, was hochrangige öffentliche Verkehrsmittel und deren Ausbau auf bestehenden Schienen betrifft. Und deswegen argumentiert man einen absurden Autobahnzubringer und dann die Lobau-Autobahn bzw. Lobau-Tunnel. Da gibt's, das führt zwar schon wieder weiter, aber dafür sieht man auch, dass meine alte Forschungstätigkeit durchschlägt, weil ein wesentlicher Trigger für diese nordöstliche Teil der S1 Lobau-Autobahn ist nicht nur, dass man eine Menge landwirtschaftliche Flächen versiegelt und die Ernährungssouveränität noch mehr reduziert, als sie eh schon ist. Aber dass wir auch einen Speckgürtel massiv da wieder betreiben, also ein raumordnerischer Wahnsinn auf niederösterreichischem Grund, eine Stadtentwicklung zu betreiben, die einfach kontraproduktiv ist, abgesehen von der Verkehrsthematik. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen abweiche, aber das ist eben, es ist immer eigentlich, also die Erfahrung aus der Forschung, die Dinge, die man schon lange als Fehlentwicklungen weiß, und die eben zum Glück im Nordosten nicht stattgefunden haben, im Süden eben Himberg und so weiter, der Speckgürtel im Süden. Und hier eben ein Aspekt, den ich natürlich dann auch in der Klimabewegung thematisiert habe, weil da schaut man auf die Tortendiagramme der CO2-Emissionen und glaubt, das ist hauptsächlich der Verkehr, und der ist natürlich groß, aber jetzt kommen wir wieder zurück, auch die Bauwirtschaft ist natürlich höher, ist mindestens 40%, der SOPEC spricht von über 50%, was die sogenannte Bauwirtschaft oder der Bausektor eben an Emissionen produziert weltweit. Und so verbinden sich Fragen des evidenzbasierten Widerstands mit Dingen eben des positiven Gestaltens. Es ist natürlich so, die 1,5 Grad sind nicht mehr erreichbar. Und es ist jetzt eine globale Dimension, die mich dann am Ende auch dazu geführt haben, dass ich auch versuche, mit einem Preis diese Menschen zu würdigen, die hier mit dem Courage-Preis für Wissen sich sozusagen für die Natur einsetzen. Also ich hupfe jetzt zurück. Ja. Städtebau. Also wir haben die Herausforderung, dass wir dicht bauen, städtisch bauen, aber wir wollten nicht den verdichteten 60er-Wohnbau schlecht kopieren, wie das stattfindet in Wien. Mhm. Und deswegen war der Maßstab wichtig und diese Maßstäblichkeit, und es war nur die Vorgabe, dass man eben diese Qualitäten einer Stadt der kurzen Wege erreicht. Das war eine Voraussetzung, wo der Peter dann erzählen wird, wie in einer sehr guten Architektenkonstellation einfach dann meines Erachtens eine tolle Situation und eine städtebauliche Entwicklung war, die auch gleichzeitig mit dieser Vorgabe der S-Bahn-Stadt war. Also der Städtebau war sozusagen für mich als Forscher und als Beobachter der Stadtentwicklung, es war die ökosoziale Komponente, dass wir mit einer Wohnbaugenossenschaft das machen und nicht mit einem Investorenprojekt. Ökosozial heißt auch, dass die Vorteile bis zum Bewohner hingehen, also dass die günstig kühlen und heizen können, was auch nicht mehr immer stattfindet, obwohl das System verwendet wird und vervielfältigt, aber oft muss dann der Bewohner die Kosten für diese Errichtung zahlen, was sie nicht gut finden. Aber das war ein zweiter Punkt, eben die ökosoziale Komponente, eben dass wir Klimaschutz und die Herausforderungen der Überhitzung in der Städte durch den Klimakollaps sozusagen gleichwertig behandeln und auf den Klimaschutz eben nicht vergessen, weil es ist auch wieder eine gefährliche Tendenz, nur noch von der Anpassung zu sprechen. Damit hat man den Kollaps nicht nur akzeptiert, sondern man hat auch resigniert.
Okay, danke fürs Abschweifen, das ist schon okay, weil es verdichten sich da extrem viele Probleme oder Situationen, Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft letztlich steht. Über allem steht die Klimakrise, in die wir mit hohem Tempo hineinmarschieren. Und auf der anderen Seite eben die vielen Dinge, die sich ja gerade in der Architektur immer wieder verdichten, bis hin zu Verkehrsthemen, Städtebau etc. Ich möchte aber jetzt für die Hörerinnen und Hörer doch nochmal kurz darstellen, dieses MGG 22, was war denn das wirklich besondere, bahnbrechende? Peter, magst du das nochmal ein bisschen schildern vielleicht?
Ja. Also der Norbert und ich, wir haben uns 2013 kennengelernt und angefangen an dem theoretischen Projekt zu arbeiten. Das ist 2018 oder 2019 bezogen worden, also das ist eine durchaus lange Zeit dazwischen. Da haben wir uns jahrelang, oder der Norbert war sozusagen der Initiator für ganz vieles und immer auch ganz am Anfang für das, dass die unmittelbaren Nachbargrundstücke auch zur gleichen Zeit bebaut werden, was auch total sinnhaft ist im Sinn von ressourcenschonend bauen. Und wie das dann erledigt war und die Nachbarn mitgegangen sind und ein gemeinnütziger Bauträger gefunden worden ist, in unserem Fall Neues Leben, nicht, die dann eben auch noch gefördert und zumindest leistbar gebaut haben, ist dann so, ich weiß nicht, 2016 oder 2017 die Energieautarkheit so total starkes Thema geworden. Gemeinsam mit dem Harald Kuster ist da die Idee entstanden, also auch durch den Norbert wieder ins Spiel gebracht, dass man doch auch im Wohnbau Bauteile aktivieren kann. Was keine unbekannte Technologie bis dahin war, aber im Wohnbau so noch nicht durchgeführt.
Also Bauteilaktivierung heißt, Bauteilaktivierung, die Betonteile haben Hohlräume, da fließt
Betonteile
Wasser
kriegen durch. Einfach sowas wie eine Fußbodenheizung drinnen oder so, also so ein Rohrsystem. Das ist halt nicht im Estrich, sondern im Beton drinnen und der Beton wird mit Energie geladen, kann man sagen. Da fließt der Wasser durch und der Beton ist ein extrem guter Speicher und strahlt dann ab, was man ihm gibt. Entweder Wärme oder Kühle. Das war eben im Wohnbau bis dahin nicht der Fall und es war eigentlich ein wichtiges Experiment in dem Sinn. Und da hat es eben auch das neue Leben gebraucht, die das mitgetragen haben.
Also vielleicht muss man das kurz sagen, das Gebäude hat keinen Anschluss ans öffentliche Gasnetz.
Das ist zuerst einmal genau, es hat keinen...
Weder Gas noch Fernwärme.
Genau, es hat dann keinen Anschluss ans Gasnetz, weil wir haben da festgestellt, dass man die Energie, die man dafür braucht, für das Betreiben von diesen 160 Wohnungen, dass man die vor Ort herstellen kann. Mit Unterstützung von einem Windkraftpark für Strom, für die Wärmepumpen.
Und darf ich da kurz einhaken? Ja. Zuerst einmal die bemerkenswerte Leistung des Städtebaus, weil wir haben vier Bauparzellen und man kann nicht wahrnehmen, wo ein Grundstück aufhört und wo das andere anfängt. Mhm. Also es ist ein Ensemble entstanden und das war die Leistung der Architekten, dass man eben diese Feuermauern, die automatisch sind, weiß ich, wie da viele Vorschriften sich da darum bewegen. Also das ist, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben weiterbaut, auch in der Stadt.
Ja, atmosphärisch kann man sagen, ist sowas wie ein kleines Städtchen entstanden.
Okay.
Das hat gemeinsam mit den anderen Büros, nicht, Thaler und Karamsa, ist das so ein System von Plätzen und Wegen entstanden, das so eine gute Atmosphäre auch entwickelt. Zwischen den Häusern ist ein öffentlicher Raum entstanden. Und dieser öffentliche Raum ist ja eigentlich sozusagen im Grundstücksbesitz von Neuem Leben und Privaten. Aber es ist der Raum ist hergegeben worden für die Öffentlichkeit. Es ist plötzlich eben dieses kleine Städtchen entstanden, das man durchwandern kann. Ob man dort wohnt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ne? Das ist so ein Gefüge, das jetzt mehreren gehört.
Das ist total spannend. Mhm. Wenn man jetzt einen Sprung in die Gegenwart macht, wie gefällt es den Leuten dort? Wie hat sich das entwickelt? Wie sind die Erfahrungen?
Die Erfahrungen sind so gut, dass eben auch dann, weil ich ja sehr konservativ das angelegt habe, ich bin ja kein üblicher Bauherr und habe dann natürlich einen großen Kredit aufnehmen müssen, habe den eben vernünftigerweise fix verzinst und nicht spekulativ variabel und habe eben null Leerstand oder einen Monat pro für viele Wohnungen. Die Leute sind eben, die wollen nicht raus.
Und was man so weiß ist, dass die Leute speziell im Sommer das schon sehr genießen, dass es dort angenehm kühl ist in den Wohnungen.
So 2014 habe ich davon gehört, von diesem Windüberschussstrom-Nutzungskonzept. Und es war eben bei einem Einfamilienhaus als Pilotprojekt. Und das ist natürlich etwas, was wieder eine neue Dimension, das ist die sogenannte Sektorenkopplung. Also man kann eben durch diese Speichermasse, kannst du natürlich die Spitzen von erneuerbaren Strom speichern, ohne dass du Batterien brauchst. Das ist ja logisch. Über den Tageszyklus und den Nachtzyklus, aber auch über mehrere Tage beim Wind. Mhm. Und das war einfach das Spannende, dass man eigentlich einen Teil so einer Speicherstadt, so nenne ich das, entwickelt und dass man einfach eine andere Alternative zur klassischen Batterie hat, die natürlich auch wieder Extraktivismus bedeutet, wenn das fossile Regime ist ja das eine, aber dann ist der Green Deal mit auch einem sehr großen Ressourceneinsatz. Also wir haben ja bei allen Lösungen oder Lösungsvorschlägen haben wir immer auch eine Schattenseite. Und das war zum Beispiel eine schöne Sache. Diese Sektorenkopplung, die ist leider zum Beispiel, wird in der Praxis wenig verwendet in Verbindung mit der Bauteilaktivierung. Man sieht also, man muss auf allen Ebenen dahinter sein oder sollte dahinter sein. Ja, aber das war zum Beispiel ein so Aspekt, der mit der Energie zu tun hat. Dass es nicht nur um die Energie vor Ort geht.
Sektorenkopplung heißt konkret, dass größere Bauteilkomplexe verbunden sind miteinander.
Das heißt eigentlich, das ist so ein Begriff, den ich gelernt habe. Es hat parallel von Fraunhofer-Institut ein theoretisches Projekt gegeben. Mhm. Die haben aber nichts in die Praxis gesetzt. Die haben immer noch theoretisch überlegt, wie man Masse, also wie man Energie speichern kann. Und die sind noch immer, glaube ich, bei der dritten Folgestudie. Also wir sind 2019 fertig, die haben ungefähr gleichzeitig angefangen, 2000 mit dem Bauen und mit 15 oder 16.
Okay. Und ihr habt es einfach gemacht?
Wir haben es einfach gemacht, genau. Und die Fraunhofer dann immer fleißig noch rechnen und haben teilweise sogar die Betondecken dicker gemacht, damit es bei Speicher was, also kontraproduktiv zu dem, was die Ressourcenfrage wieder betrifft. Also das wollte ich nicht raus, es ist einfach die Frage eben, dass erneuerbare Energie logischerweise zwar sich ganz gut ergänzt, was PV und Windstrom betrifft, aber trotzdem gibt es natürlich Lücken und die fossilen Akteure schreien mir dann gleich, hallo, es gibt den Blackout, aber es ist natürlich nicht so stabil wie ein durchrumpelndes Gas- oder Kohlekraftwerk, das ist keine Frage, also man muss natürlich sich was überlegen und da ist dieses Gebäude in der Masse mit anderen Gebäuden, die gleichzeitig entstehen und die gleichzeitig entweder Windüberschussstrom oder beziehungsweise Windstrom, den sie dann eben, wo dann kein Bedarf ist, weil die Masse sozusagen weiter temperiert ist, während andere Abnehmer sozusagen diesen Strom verwenden können, bedeutet das eine Stabilisierung des Netzes. Und das war eigentlich einer meiner wesentlichen Aspekte zu sagen, wir haben bei der Energiewende auch eine Rolle mit dieser Sache, wobei wichtig ist, dass man auch Holz aktivieren kann. Damals hat es noch keine Beispiele gegeben, also wir brauchen nicht immer Beton, wie es uns die Betonlobby beweisen will.
Okay, es funktioniert auch mit Holz.
Es funktioniert mit Holz und es ist noch viel wichtiger, es funktioniert mit Bestand. Und wie der Peter dieses tolle Projekt gemacht hat, von einem Wettbewerbsprojekt, wo er fast den ganzen Bestand erhalten hätte wollen oder nachgewiesen hat, zu erhalten für die Arbeiterkammer, da wäre sozusagen das eine, von dem erzählt er von der Gerne, wenn er mag. Aber das könnte man wieder kombinieren mit dieser Bauteilaktivierung, weil du kannst den bestehenden Bau und nur dazu ein Betonskelett kannst du wunderbar mit diesem thermischen System, indem du die Rohre halt nicht in den Beton einlegst, der schon lang trocken ist, sondern integrierst mit einer kleinen Zwischendecke und dann hast du die gleichen Qualitäten im Bestand.
Okay. Ja. Gibt's da schon Projekte?
Ich erzähle das deswegen, weil es nur kein gescheites Projekt gibt.
Aha, okay. Genau. Aber das klingt spannend, also Bauteilaktivierung im Bestand. Magst du da kurz ein bisschen drauf eingehen?
Ja, das kann man mit dem schönen Wort Substanzaktivierung so bezeichnen. Mhm. Und wir haben da zwei Projekte in dem Zusammenhang gemacht. Das eine war gemeinsam mit dem Norbert eigentlich ein Vorschlag für den Biennale-Pavillon in Venedig, der eben unter dem Thema Build on what we have davon ausgegangen ist, dass man Substanz so adaptiert, dass sie Umständen gerecht wird. Zum Beispiel Hitzeperioden. Also, ne?
In Venedig beim Österreich-Pavillon durchaus gegeben.
Genau. Und wir hätten es sogar so geplant und auch die Finanzierung, dass das dann mehr oder weniger Teil des Pavillons geworden wäre. Mhm. Wir haben denkmalgerecht überlegt. Mhm. Wir haben einen Spezialisten gehabt, der mit der Bürokratie in Oberitalien schon Kontakte geknüpft hat, weil das natürlich dann die Frage ist mit Wasser. Mhm. Also wir waren sehr weit, nur ich glaube, die Jury war noch nicht sehr weit.
Und ja, auf jeden Fall, wir haben da immerhin bemerkt worden, genau. Auch bei der Jury, von der Jury. Und das zweite Projekt, das war dann zeitlich ganz mehr oder weniger gleichzeitig, das war ein Wettbewerb zum Haus der Jugend von der Arbeiterkammer in der Blößelgasse. Da gibt es dieses Schulungsgebäude. Damals im Wettbewerb ist es zwar, kann man sagen, offen gelassen worden, ob man mit dem Bestand arbeitet oder nicht. Es war aber stark empfohlen, das abzureißen und eben neu zu bauen. Auch mit Studien hinterlegt, dass die Flächen gar nicht so gut zusammenpassen. Wir sind dann im Reinarbeiten in diesen Wettbewerb so drauf gekommen, dass es schon geht. Man müsste nur auf ein paar Kellerräume, auf total minimale Sachen verzichten. Und man könnte mit dem, was da steht, eigentlich total gut arbeiten. Und wir haben das dann für mich im Zusammenhang mit dem Haus der Jugend, also mit dem Thema, total spannend gefunden, dass man für junge Leute ein Gebäude baut, das oder Gebäude adaptiert, das keinen Schaden für die Zukunft erzeugt. Mhm. Wir haben dann eben nach den gleichen Methodiken sichergestellt, dass die Energie, die da braucht wird, vor Ort erzeugt werden kann, dass das Gebäude quasi minimal saniert werden wird und in einem gewissen Teil eben repariert wird, wo dann damit das Ganze barrierefrei ist. Und die Arbeit daran war dann so spannend, kann man sagen, weil dieser Aneignungsprozess von bestehenden Strukturen ergibt auf einmal total viele Möglichkeiten. Mhm. So rein räumlich, architektonisch, total spannend. Da entstehen Situationen, die entstehen nicht so einfach in einem Neubau. Und das war für uns dann so eben sozusagen aus rein architektonischer Sicht ein hochspannender Prozess, dass wir da am Ende fix der Überzeugung waren, das ist jetzt besser, als wenn wir es neu bauen.
Mhm. Und das Tragische ist, dass die Rolle des Bauherrn hier versagt hat, würde ich als Außensteher sagen. Mhm. Immerhin ist die Arbeiterkammer ein wichtiger Akteur, was Mobilitätswende betrifft. Sie machen sehr gute Studien in Bezug auf soziale Komponenten in der Klimakrise. Aber hier waren sie nicht die Richtigen, oder hätten sie diese Pilotprojektfunktion haben sie nicht ausgeübt, weil sie natürlich als Sachpreisrichter dabei waren. Und was ich davon weiß, ist es auch ein Scheitern sozusagen des Bauherrn oder des Auftraggebers. Und das führt uns vielleicht zu den Alterngründen.
Mhm. Ich möchte nur kurz eine Sache anmerken. Wir sind immerhin bei dem Wettbewerb dann Zweiter geworden. Und das Projekt ist wirklich sehr bekannt geworden, kann man sagen. Und ein interessanter Aspekt ist aber auch der, dass die mediale Verteidigung vom Siegerprojekt.
Ein Neubau, also, kompletter Neubau.
Ja, genau. Das Siegerprojekt ist genau das Gegenkonzept, nicht ein Neubau. Mhm. Sicher mit allen besten Absichten und so, aber eben Abriss, Neubau. Und in dem Zusammenhang, dass da eben, keine Ahnung, tausende Quadratmeter Archiv erzeugt werden wird und so, also viel Beton in den neuen Keller fließen wird und so, ist es sozusagen auf jeden Fall zu hinterfragen oder so. Mhm. Die mediale Betrachtung von dem Projekt geht in die Richtung, dass jetzt zum Beispiel unser Sanierungs- oder unser Bestanderhaltsprojekt unökologisch wäre, weil man muss die Sanierung dieser bestimmten Schulterdecken ist so kompliziert, dass das eben erst recht wieder einen extremen Aufwand erzeugt. Und, okay. Und das hätten wir sozusagen, war alles nachgewiesen, aber man hat oft keine Chance auf Reaktion. Nicht? Wenn das einmal irgendwo behauptet ist, in einer Zeitung steht oder im Radio gesagt hat, dann ist es so da und und es und
oder wenn der Bauherr einfach das das nicht kapiert.
Wenn er noch nicht. Aber unabhängig jetzt von den Gründen, jetzt ganz speziell bei dem Projekt, wir haben ja die Situation, dass es quasi eine Avantgarde gibt von Dingen, die man tun kann im Sinne des Bestanderhalts, im Sinne des CO2-Fußabdrucks. Es wird trotzdem abgerissen, es wird trotzdem zum Beispiel das Energiekonzept vom Mühlengrund, das ja einen Beweis erbracht hat, dass es so geht, das wird ja trotzdem nicht bei jedem Neubau in Wien angewandt. Und die Frage ist, warum ist das so? Woran hakt es da, dass solche Dinge sich nicht viel schneller durchsetzen?
In Wien, muss man sagen, ist seit dem Mühlengrund schon sehr viel passiert. Also die Bauteilaktivierung ist
Die IBA hat es zum Gamechanger
genannt. Immer angewandt.
Wie gesagt, es gibt ein paar Nachteile. Man sollte die soziale Komponente mitdenken und nicht einfach dann wieder Geschäfteln aus der Energie machen. Aber im Wesentlichen ist Wien sozusagen eine Insel, soweit wir das sehen, weil eben auch die Dekarbonisierung der Energieversorgung extrem weit hinten ist in Wien. Sie haben da die oberflächennahe Geothermie mit diesem Potenzial. Abgesehen eben von einer Fernwärme, die riesig schwierig ist zu dekarbonisieren, weil sie 400.000 Haushalte zu dekarbonisieren, wenn ein Großteil von Kraft-Wärme-Kopplungen, also von Gaskraftwerken stammt. Also das sind so viele Herausforderungen, dass das wirklich wahrscheinlich auch so ein Netzkrautfett macht, aber da hat die MA20 zu Glück hier die Hand drauf. Außerhalb von Wien ist ganz anders, offensichtlich. Also da muss man sagen, da hat Wien einfach einen Hebel erkannt. Das ist ohne zu polemisieren, wo es eben beim Bestand eben sehr ernüchternd ist, bei der Bestandserhaltung, wo man, wenn man das Thema Pilotprojekt hat, dann hätte man die Alterngründe als eine Chance, wo die Bauherren so besonders sozusagen einen besonderen Nachhaltigkeitsanspruch haben. Eine davon ist die BOKU, die sich Überlebensuniversität nennt. Und die BIK natürlich als in dieser üblichen Konstellation und auch mit der Uni Wien. Und da haben wir jetzt das nächste Scheitern, wenn nicht in dem Fall, und das ist der erfreuliche Aspekt, die Kräfte in der Architekten- und in der Planerschaft, die das nicht mehr zuschauen können, wie dieser Abrisswalze weitergeht, versuchen jetzt in diesem Wettbewerb mit engagierten Erhaltungsprojekten, versuchen diese natürlich immer drüber gestülpten Raumprogramme, die überhaupt nicht sozusagen als Basis den Bestand haben, sondern irgendein abstraktes Raummonster, das man einfach auf einen Tabula Rasa Ort hinlegt und dann schaut, was passiert. Also das ist natürlich nicht der richtige Zugang, dass man nicht, unser Titel war Build on what we have, aufbauen, was man hat. Beim Raumprogramm der Alterngründe ist es leider nicht der Fall, aber es gibt Wettbewerber, es gibt Leute in der Architektenschaft, wie wir wissen, und wir kennen jetzt keine Projekte. Aber da ist das Problem, dass eben auch wieder die Bauherrenrolle nicht die Vorgaben gibt, sondern es ist der Versuch engagierter Planerinnen und Planer zu beweisen, dass es möglich ist. Aber es sollte genau umgekehrt sein. Es sollte sozusagen der Bestand als positive Ressource da sein. Genau da wieder super thermisch aktivierbar, diese Substanz, weil Betonstahl, Betonrasterbau. Und was natürlich da auch noch dazu kommt, bei dem Klimaministerium, wo die Gewessler war und jetzt unser Lobau-Autobahnbauer Hanke sitzt, da hat das Denkmalamt eine fachlich durchaus diskussionswürdige Unterschutzstellung gemacht, weil es ein ich habe zwar immer schon gesagt, die Postmoderne ist das nächste Thema, aber ich habe andere Qualitäten der Postmoderne gedacht, also einfach eine Fassadendekorierung dann eines 70er-Baus mit postmodernen Allüren. Wie auch immer, die BIK musste sich die Fassade anschauen. Die BIK reißt normal nach 40 Jahren das Gebäude entweder ab oder pendelt es bis auf den Stahlbetonraster aus. Jetzt sind es draufgekommen, dass sie nur die Gläser tauschen müssen und haben damit die Energiezahlen, die ausreichend sind. Und wir haben einen extrem niedrigen Ökobilanz für diese Sanierung. Wir sparen Ressourcen. Und genau das könnte die BIK nehmen und sagen, ah, wir haben das ja da festgestellt. Es war ja gar nicht so, dass wir das jetzt mit massiver Brachialgewalt rückbauen müssen und dann wieder alles bei Null anfangen, bis auf den bestenfalls Stahlbetonraster. Wobei es wird oft der Stahlbetonraster weggerissen, es wird oft auf Null runtergerumpelt. Und das könnte man genauso auf die Altangründen anwenden und sagen, okay, das ist eine Fassade, die ist in den Jahre gekommen, da muss man jetzt schauen, was ist wirklich notwendig. Wenn das Asbest dran ist, dann ist er oft ja gebunden im Beton. Es ist ja auch, es gibt auch viele Killer-Argumente, dass man Beton und Asbest sozusagen als Grund für den Abbruch nimmt. Vielleicht ist es aber auch ein Grund, dass man es nicht anrührt, weil bei der Asbest sozusagen eher eingebettet ist im Beton. Also das war mir noch wichtig, dass die, weil ich gesagt in der Form auch eine gewisse Bauherrenrolle gehabt habe, und das Bestandsthema viel wichtiger ist als das Neubauthema, weil das Neubauthema kostet uns eben auch die Zukunft in der Quantität, wie wir sie bauen. Und wir müssten mal eine Baupause machen und die Energiewende vorziehen.
Ich wollte eh den Peter jetzt zu Wort kommen lassen. Stichwort waren Alterngründe und Bauen im Bestand, aber auch Denkmalschutz und Energiewende. Fangen wir vielleicht mit den Alterngründen nochmal an. Du warst jetzt vorher im Begriff, Wien eigentlich ein bisschen zu loben, dass da eh viel weitergeht. Gilt das auch für den Bestandserhalt oder sind wir da noch hinten?
Ja, es gilt, sage ich mal, vor allem für die Universitäten. Auf den Universitäten passiert total viel, was so aus meiner Sicht Impulse erzeugen kann, die genau in diese Richtung von Bestandserhalt, Transformation vom Bestand, von Bestand als Ressource oder von Stadt als Ressource sieht. Das gibt's eigentlich an jeder Uni recht gut unterrichtet mittlerweile. Und es entstehen, soweit ich das mitbekomme, total tolle und interessante Projekte. Aus meiner Sicht ist da auch die Politik auch dabei, im Sinn von, dass die Uni schon schaut, dass sie rausgeht und dann in Orten aktiv Probleme analysiert und Projekte initiiert. Mhm. Jetzt speziell zu den Alterngründen. Das ist ein zweistufiger Wettbewerb. Die erste Phase läuft jetzt gerade. Wir sind da jetzt gar nicht dabei. In dem Prozess, das hat man ja überall in der ganzen Architektenschaft mitbekommen, ist schon immer so, ist halt bemerkenswert, dass eben einerseits keine Studie gibt, die jetzt wirklich nur den Bestand als Ausgangspunkt nimmt, sondern immer nur eine, die ein theoretisches Programm als Ausgangspunkt nimmt und dann so argumentativ vorgearbeitet wird, wie man Projekte gern sehen wird. Zum Beispiel immer so ein wichtiges Argument ist dann das städtebauliche Argument. Man musste was abreißen, weil der Städtebau, weil diese Durchwägung oder sonst irgendwas halt so nicht wichtig ist. Und da glaube ich eigentlich, dass man einzelne Gebäude durchaus sozusagen ikonisch sehen kann, als Art Zentrum, wo dann Städtebau rundherum, ich meine, werden wir viele jetzt total für idiotisch halten, oder nicht, aber wo der Städtebau vielleicht gar nicht so wichtig ist oder so, wo es aber um ganz andere Sachen geht. Und international gibt es aus meiner Sicht total tolle Beispiele, wo größere Bestandshallen oder Häuser einer neuen Funktion zugeführt worden sind.
Fällt dir da spontan irgendwas ein, wo ja, das gelungen ist?
Zum Beispiel jetzt dieser dänische Architekt Fielmann, der den Pavillon, den dänischen Pavillon in Venedig jetzt bespielt hat, der hat in Kopenhagen aus einer mehrgeschossigen Halle ein Veranstaltungshaus gebaut. Unglaublich toll. Mit den Teilen, die da dort liegen. Und es gibt generell in Kopenhagen, in Brüssel, in Barcelona und so, da gibt's totale Vorzeigeentwicklungen.
Das fehlt in Wien noch.
Genau, in Wien gibt's sowas.
Oder das Alternquartier könnte sowas
sein. Das Alternquartier könnte total sowas werden. Ich meine, man muss sagen, es gibt den Franz-Josefs-Bahnhof, der jetzt neu eröffnet ist und schon ziemlich toll ist, meiner Meinung nach.
Also da hoffen wir, dass die Planer sozusagen sich dann mit einem gewissen medialen Druck und mit einer gewissen Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit durchsetzen gegenüber denen, die halt möglicherweise beim Raumprogramm als perfekt gemacht haben. Oder wir wissen ja nicht, was rauskommt, aber es gibt diese Bewusstseinsbildung und es ist, ich wünsche mir natürlich auch, dass die Architekten, und die habe ich ja auch immer wieder eingeladen, dass sie auch bei Straßenblockaden Autobahn ist ja auch ein Gebäude, ein Bauwerk. Also ich wünsche mir auch, dass sie sozusagen da auf der Seite des friedlichen Widerstands auch sozusagen Fehlentwicklungen mittragen und nicht nur sozusagen in den Labor, also nicht Labors, aber in den Zeichenstuben, das gibt's ja auch nicht mehr, aber sozusagen einfach in den öffentlichen Raum gehen, aber das ist sehr erfreulich. Aber der Peter hat ein ganzes Problem angesprochen, das ich nur gern, wenn es recht ist, das ist das Greenwashing oder diese Scheinargumente oder die Totschlagargumente, eben Städtebau. Natürlich ist ja durch Wegen was Schönes, das kann man aber auch machen mit dem Bestand, da muss man nur ein paar Rampen, also man kann viele Dinge machen, die nicht brachial sind, die einfach additiv sind. Und wir haben so insgesamt eine ganz gefährliche Entwicklung. Wir haben ja eine Art von Bewusstseinsbildung selbst in der österreichischen Politik gehabt, eben mit dem Ausrufen des Klimanotstandes im Jahr 19. Also man hat in der Politik natürlich durch den Druck der Straße von Fridays for Future und so weiter einfach einlenken müssen. Es ist sozusagen mittlerweile auch eindeutig, dass wir da Kipppunkte schon erreicht hat bei den Korallen. Der österreichische Wald ist in einem schlechten Zustand. Da wird diskutiert, ob der auch schon gekippt ist, weil die CO2-Emissionen sind im Jahr 23 bei 5 Millionen gewesen, im Gegensatz zum Jahr 2000 mit einer Senke von 20 Millionen, also von einer Senke zu einem Emittenten, also 25 Millionen Tonnen, ist ein Drittel der österreichischen Emissionen, der Gesamtemissionen. Aber dieses Greenwashing ist ganz gefährlich und besonders beobachte jetzt, wir hören überall jetzt, wir wollen die Stadt sozusagen lebenswert halten, wir wollen die bauliche und Stadtentwicklungsqualitäten haben, damit die Menschen vor Ort bleiben können und sich wohlfühlen. Aber da ist natürlich auf der anderen Seite es eine fatale und eine sehr verdächtige Geschichte, wenn man nur noch von der Klimafolgenanpassung spricht. Und wenn man genau beobachtet, dann kommt dann halt von Leuten, die es ernst meinen, da kommt dreimal das Wort Klimaschutz und eineinhalb Stunden lang diskutiert man über den Baum in der Straße und so weiter. Aber das sind die Leute, die eigentlich den Kollaps akzeptiert haben, im Sinne, dass sie einfach nicht mehr die Dinge, die noch möglich sind, im Sinne von Klimaschutz machen, sondern sie machen nur noch, sie sind nur noch sozusagen bei der lokalen Schadensminimierung, dass die Schäden im globalen Süden ein Vielfaches Ärger sind und jetzt schon arg sind, dass ganze Inselgruppen untergehen, das ist dann wieder auch wieder wurscht und das ist eine zynische Sache. Also wer groß herumredet über Klimafolgenanpassung, der ist verdächtig, dass er eigentlich den Kollaps sozusagen nichts entgegensetzt. Und wenn man diese eine Seite aufgibt, und es geht natürlich auch ums Bauen selber mit den großen Emissionen, nicht nur um den reinen Betrieb. Und da könnte man auch bei MGG sagen, dass da eigentlich auch viele Studien im Vorfeld, dass da die Bauwirtschaft nicht sehr weit gedacht hat, wie sie behauptet hat, dass die Baumaterialien völlig wurscht sind, dass es nur um den Betrieb geht. Weil man kann nicht über 100 Jahre das CO2 einpreisen, wenn man nur noch wenige Jahrzehnte bis zur Klimaneutralität hat. Also da wurden viele, auch da wurde viel Scheinklimaschutz oder Greenwashing betrieben. Und dieser Sport oder diese Notwendigkeit, Dinge zu hinterfragen und gleichzeitig diese Propaganda, der nicht selber sozusagen sich einlullen zu lassen, das ist eine Herausforderung, die anstrengend ist.
Zwar da das Stichwort Bewusstseinsbildung drinnen, aber braucht es nicht auch andere politische Rahmenbedingungen, Gesetze, Regeln oder würde eine CO2-Bepreisung das alles von selber erledigen? Ich habe da schon mehrere Dinge gehört. Wie setzen ihr das?
Also ich glaube, es wäre eine CO2-Bepreisung, wird das sozusagen ganz klar machen. Nicht? Es kostet was, wenn man bestimmte Sachen macht. Das ist aber politisch, glaube ich, nicht durchzusetzen. Zumindest nicht jetzt.
Also erstens einmal gibt es ja wir kriegen so ungefähr 600, 700 Euro als Österreicher, Österreicherin in den Hintern geschoben durch die Subvention von fossilen Produkten. Also die Subventionsgröße ist weltweit auch ungefähr in der Größe, wenn man alle 8 oder 9 Milliarden Menschen hochrechnet. Also wir haben eine enorme Unterstützung des alten fossilen Regimes. Also wir haben ja nicht einmal einen Wettstreit der Energien und wir wissen ja, wie super auch durch die Massenproduktion in China, dass das einzige, einer der wenigen Hoffnungsschimmer ist einfach, dass die Energiewende wirtschaftlich so erfolgreich ist und dass man in Texas dann riesige grüne grüne Energieproduktionen hat in einem republikanischen, reaktionären Bundesstaat, weil es einfach sich rechnet. Also das ist, auch wenn es auch alles viel zu spät ist und wir noch sozusagen wie Jahrzehnte verloren haben durch auch massive Lobbyingarbeit des Fossilen weiter so, gibt es ja auch solche Dinge, die finden statt. Also das ist eine der absurdesten Sachen, ist die, dass man groß im Kapitalismus immer von einer Art von Wettstreit, Wettbewerb redet und dann das Wort Kostenwahrheit überhaupt keine Rolle spielt. Und weil du die CO2-Bepreisung angesprochen hast, wir reden von ungefähr 860 Euro, was eine Tonne CO2-Äquivalent an generationsübergreifenden Schäden verursacht. Deutsches Bundesumweltamt, Österreicher haben keine Zahl, aber es ist anwendbar. Und wenn man jetzt eben Abriss, Neubau gegenrechnet, dann hat man gleich mal 500 Euro Mehrkosten durch Abbruch auf den Quadratmeter. Und das spürt auch ein Bauherr. Das ist ein relativ rustikales Argument für einen Bauherrn. Und wenn man diese Kostenwahrheit hat, dann erledigen sich viele Dinge von selber. Das habe ich gemeint.
Wenn wir schon bei den Veränderungen sind, bei den notwendigen, es gibt diesen Courageous Scientist Award, du hast ihn jetzt schon ein, zwei Mal genannt. Magst du da noch kurz was drüber erzählen? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Initiative von dir.
Also meine eigene Entwicklung ist eben auch, dass ich dann eben bei diesen Autobahnprojekten dann sozusagen mich auch in den sogenannten friedlichen Widerstand und in diese Besetzungen eingebracht habe. Und das war eben vor gut vier Jahren haben wir die Stadtstraßen, Baustellen besetzt. Und jetzt ist wirklich auch wieder ein Schritt, der mir sehr im Vorfeld von Dubai, Dubai ist COP-Austragungsort, das war vor eben gut zwei Jahren, war eben dann die Evidenz und auch die Verdrängungsmechanismen innerhalb der Klimawissenschaften, die ja auch nicht ihr eigenes Scheitern und ihr Scheitern ist auch unser Scheitern. Also wir können jetzt sagen, die Klimabewegung ist gescheitert, wenn, dann sind wir alle gescheitert. Das ist auch immer ganz lustig, wenn die Klimabewegung jetzt schwächelt, gibt es eine suffisante, sagt sie, was ist mit der Klimabewegung, die ist ja gescheitert. Leider sind wir alle gescheitert. Auch die sich gar nicht kümmert haben um die Klimabewegung oder sie wirklich bekämpft haben. Selbst die Apparatschiks der FPÖ sind damit gescheitert. Und in diesem Kontext habe ich eben diese für mich sehr belastende Situation, dass der globale Süden wirklich sehr viel ausbadet oder dass er von einer kolonialen Ausbeutung in eine extraktivistische ist, die natürlich auch jetzt mit den Erneuerbaren, mit Lithium und Co. weitergeht, aber natürlich die fossile Ebene gibt es genauso noch. Also wir haben, es ist, glaube ich, auch das Spielchen, dass man der Green Deal ist, also wie weit es ohne eine wirkliche Transformation und einen neuen sozialen Wirtschaftssystem einem anderen Wirtschaftssinn geht, ist eine andere Geschichte, aber wir haben auf jeden Fall diese extreme Nord-Süd-Geschichte. Also wir haben die CO2-Zertifikate, wo wir irgendwo angeblich dann Bäume haben im globalen Süden, mit denen wir unsere Schweinereien im Norden kompensieren, wo wir wissen, wie da herumgetrickst wird. Das nächste ist die Biodiversität. Wir wissen ja, dass wir in einer, der Kontext ist leider, dass wir nicht nur die Atmosphäre verschmutzen, sondern das Verschmutzen der Atmosphäre mit unserem Dreck, mit unseren Emissionen, ist ein Teil einer größeren Umweltverschmutzung, die es eben Biodiversitätskrise nennt, mit Artensterben en gros. Und in diesem Kontext eben geht die nächste Runde so, dass man Natur sozusagen, sich Natur kauft sozusagen für im Norden, im Süden, wo man dann indigene Bevölkerung, die kann dann nicht mehr sozusagen ihre typischen landwirtschaftlichen Anbaumethoden machen, weil das ist jetzt der Baum, der das CO2 für den Norden zu sammeln hat. Gleichzeitig gibt es einen massiven Verlust an natürlichen Senken, weil einfach das Weltsystem kollabiert. Also sowohl die Wälder als auch die Meere sind ausgereizt, was ihre Senken, also ihre CO2-Aufnahmefähigkeit betrifft. Und du wirst was Positives sehen, ich sehe das schon.
Am letzten Wochenende, am Samstag, war die Verleihung von den
Der Peter war da und der Peter ist unbefangen, der
erzählt. Ich habe begeistert zugeschaut.
Okay.
Es war total toll, wie diese eigentlich durchweg so relativ jungen Leute so total engagiert gewirkt haben und super Reden gehalten haben über ihre total mutigen Initiativen. Und das hat so ein Bild ergeben von, wow, da ist passiert, es gibt überall auf der ganzen Welt gibt's Leute, die haben echt dahinter. Und das Schöne war, das waren jetzt keine Leute, die so von Haus aus bekannt sind, sondern das waren Leute, die normalerweise, so hat es mir den Eindruck gemacht, nie vor einem Mikrofon stehen oder ganz selten halt, oder zumindest vor keinem großen Publikum. Und die haben aber da eine Ausstrahlung gehabt in Summe, die war, das hat begeistert.
Also evidenzbasierter Widerstand, hast du gesagt. Also, ja, also Wissenschaftler, die sagen, okay, ich sehe die Dinge, ich erkenne sie und ich bin bereit, mich aktivistisch einzubringen, auf die Straße zu gehen, damit sich was ändert.
Genau, mehr als nur auf die Straße zu gehen und auf demonstrieren, sondern einfach auch zu den fossilen Baustellen zu gehen oder zu den extraktivistischen Baustellen zu gehen. Und eben die Klammer, und das soll ja auch den Norden ein bisschen munter machen. Es geht ja nicht, es geht ja ums Ermutigen auch bei uns, weil wir nur immer sehr gemütlich uns im Kollaps da regeln, unter Anführungszeichen. Und das ist aber nicht angebracht. Bei den Planern haben wir gesagt, dieser Widerstand gegen die Zerstörung von Ressourcen ist da in der Planerschaft. Ich hoffe nur, dass die jungen Vollmotivierten nicht auf eine ganz reaktionäre Bauwirtschaft krachen, wenn sie dann rauskommen aus den Universitäten. Weil das ist der Punkt. Die Potenziale sind da und wir haben trotzdem ein System, das sehr träge ist. Und das ist eben, das wünsche ich mir sehr, dass da nach diesem Podcast alles ganz anders ist.
Nach dem Podcast wird ganz sicher alles ganz anders. Mich interessiert das jetzt, mich erinnert das jetzt auch ein bisschen an den heurigen Beitrag auf der Biennale, wo ja Wien und Rom dargestellt wurden als zwei verschiedene Modelle und wo ja bei Rom das hervorgehoben wurde, das Aktivistische, wenn es darum geht, Wohnraum zu erstreiten in der Stadt. Und Wien ist so ein bisschen weggekommen, auch in der Diskussion, die es dann gab, so ein bisschen als zu brav, wo halt einfach ja, die Dinge dann am grünen Tisch irgendwie besprochen und geregelt werden, so auf gut österreichisch. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das auch so quasi ein Problem, dass Architektur und Planung vielleicht eben zu brav ist und eigentlich mehr raus müsste in den evidenzbasierten Widerstand?
Also wir sind im Kollaps und der Notstand ist Jahre sozusagen ausgerufen. Es gibt weder eine neutrale Wissenschaft in dem Sinne, dass man sich zurücklehnt und beobachtet, was da draußen passiert, sondern es gibt die Verantwortung, die braucht man gar nicht Aktivismus nennen, sondern das ist einfach eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft. Wenn du mehr weißt als ein anderer, dann hast du irgendwie, dann musst du mit diesem Wissen dich einbringen.
Wie siehst du das bitte?
Ja, ich sehe es schon so, dass man zumindest in Österreich schon sehr gewohnt ist als Architekt, sich an die Regeln zu halten.
Aber wirklich dieser Kipppunkt, wenn wir einen Kipppunkt schaffen würden mit einem Projekt wie Altern gründen, wo eben die Leute, die jetzt das ja nicht nur Statement machen, sondern dass dann wirklich ein Paradigmenwechsel stattfindet, das wäre ein Wunsch ans Christkind.
Ja, ein Wunsch ans Christkind.
Genau, weil das hätte Kraft, dass tatsächlich so ein Vorzeigeprojekt wird, das so durch die ganze, das überall bekannt wird. Und mit so einem Vorzeigeprojekt könnten dann mehr entstehen.
Und das könnte auch die Bevölkerung gut abholen. Ja. Ich glaube, das ist ja extrem wichtig, dass die Bevölkerung auch spürt, was das neue Bauen bedeutet, also das Bauen im Bestand und solche Projekte, was dabei rauskommt, wo man das dann erleben kann, was die Architektur eigentlich bedeutet.
Genau. Der Peter hat es angedeutet, was für tolle neue Räume, die man nicht planen kann, entstehen und gleichzeitig erhält man Identität. Mit dem Bestand hast du eine Geschichte damit erhalten.
Ja, mir kommt vor, die Art der Aneignung ist eine ganz andere. Jetzt nicht nur im Planungsprozess, sondern wenn Menschen tatsächlich dort sind. Wenn was schon da ist und auch alt ist, vielleicht nicht ganz so glänzt oder schön ist, hat man vielleicht ein anderes Verhältnis zum Raum oder zu den Materialien, die einen umgeben.
Peter, du hast die Neubau-Leute, die haben doch so irgendwie so eine stylische Perspektive dann gemacht, glaube ich, oder?
Ja, da geht es um das Argument immer der Nutzungsflexibilität. Und der Neubau suggeriert halt eine große Nutzungsflexibilität und meint damit, dass man halt Räume von Zeit zu Zeit wechseln kann und so. Und wir haben dann die Nutzungsflexibilität so gelesen, dass wir die Schaubilder halt verglichen haben. Und das Neubau-Schaubild ist ein schöner, leicht neoliberaler Raum. Der Boden glänzt ein bisschen, die Plakate hängen von weit unten. Dahinter spürt man, da braucht es jetzt ein paar Menschen, die sich darum kümmern, dass das so ausschaut, wie es jetzt ist. Da muss wer dastehen und sagen, da nicht ankommen, weil das ist wackelt dann oder der Boden muss ständig geputzt werden. Und daraufhin haben wir sozusagen eine Geschichte entwickelt, dass in diesem Bestandsprojekt, wenn man das einfach so erhält, wie es ist, da braucht man jetzt auf ganz wenig Sachen aufpassen. Mhm. Und ob das nicht vielleicht für die Jugend total interessanter Zugang
zumal,
wäre.
Zumal, ja, im Haus der Jugend.
Ja, und genau, eben die Verbindung mit dem Haus der Jugend, die hat so richtig Sinn gemacht, so im ja. Denkprozess. Und das haben wir uns dann ein bisschen so verliebt in diesen Gedanken, mhm. dass wir, das kann man so richtig hernehmen. Und mhm. wenn da irgendwem Ketchup runterfällt oder wenn die Farbe aus sind, ist jetzt nicht so wichtig.
Mhm. Und ja, da fehlt vielleicht so ein bisschen das Bewusstsein, aber ich meine, der Mensch ist vielleicht auch ein bisschen so, das Neue glänzt halt und schaut super aus und fancy. Und wenn man es sich auch leisten kann und so, dann tendiert man vielleicht dazu.
Aber die Jugend ist noch nicht ganz verdorben. Also ich zähle auf die Jugend.
Also vielleicht erleben wir ja noch, dass das Bauen im Bestand die Leute total elektrisiert, wer weiß.
Wir haben viele Jahrtausende das so gemacht, bis auf ein paar Großkopferte, die das leisten haben können, ein altes Schloss abzureißen. Aber meistens stecken die alten Schlösser in den neuen drinnen. Also, das ist meistens auch erweiterbar.
Sakralbauten.
Genau, ja. Das ist ganz selten, dass man wirklich abgerissen hat früher. Und das ist eben eine Umbaukultur, die eben durch die fossilen Jahrhunderte mittlerweile verloren gegangen ist und einfach eine es ist viel auch damit verloren gegangen, nicht nur viele Schichten sind eigentlich auch brutal ausgerottet worden. Ja.
Dieser Stelle vielleicht kann man House Europe noch erwähnen, eine europaweite Initiative, die Verena Konrad war schon hier bei uns zu Gast, wo es ja immer noch die Möglichkeit gibt zu unterschreiben. Also ich nehme an, das findet auch eure Unterstützung.
Natürlich, ja. Wir haben die Allianz für Substanz haben wir eben auch gegründet, die eben sich mit denen beschäftigt.
Also es tut sich schon was.
Es tut sich was. Leider ist es oft, muss man ein bisschen in den Widerstand gehen zu dem, was halt Mainstream ist. Aber
eindeutig, es gibt ein totales Engagement auch in der Architektenschaft. Genau. Da gibt es jetzt, also nur zum Beispiel jetzt dieses Klimafrühstück, ist eine großartige Initiative.
Was ist das?
Initiiert von Markus Zilker.
Der Markus wird sicher nächste Woche bei dir sein.
Also,
auf jeden können wir empfehlen.
Grüße gehen raus.
Der ist sehr nahe da, der Markus. Ja. Okay. Mit 1:1 Architekten.
Ja. Und da gibt es einen Frühstückstermin.
Ja, das ist eine total nette Informationsaustausch. Mhm. Und es hat mittlerweile schon da jeden Mittwoch früh total viele Leute zu. Es ist total einfach. Man macht hat einen Link und macht den Laptop auf und schaut zu. Und hört sich da die interessantesten Sachen an. Also es gibt ein super Engagement und einen super Austausch. Man braucht in Wirklichkeit gar nicht viel tun, damit man eben da mit dabei ist.
Zum Ausblick vielleicht. Ja. Ist da, wenn man was Positives jetzt noch sieht, eine neue Architekturszene auch am Entstehen, die ganz neu über diese Dinge nachdenkt, und ist Wien da vielleicht sogar ein Hotspot?
Ob es jetzt der Hotspot ist, weiß ich nicht, aber Neues entsteht sicher. Ich glaube, auf allen Unis jetzt in Wien, und ich kenne halt nur jetzt die TU in Wien, die Akademie und die Angewandte, da passieren tatsächlich Sachen, die gut sind, die genau in die Richtung gehen, die Zukunft haben.
Was macht dir Hoffnung, Norbert?
Dass ich nicht an die in der TU zum Beispiel denke, die auch Erfüllungsgehilfen sind, die zum Beispiel die Stadtautobahn greenwashen mit sogenannten Strategiepapieren von 2013, dass eben diese Kräfte die alte Garde sozusagen abdankt und die Jungen die Staffel übernimmt. Aber ich bin immer noch in diesem Bild, das wir noch gar nicht so beschrieben haben, also wenn man das Grundprinzip von ist ja auch ein Prinzip vom MGG, das in den alten Hofhäusern in China zum Beispiel, das sind Häuser, die sind 9 Meter unter der Erde, die haben einen sozusagen ausgestanzten Hof im Lös, und da hast du deine gekühlten Räume auf -9 Meter eben und hast 6 Meter Erdüberdeckung, also du hast eine wunderbare Konditionierung dieser Räume, und wir haben das auseinandergezogen. Das ist wirklich ein Low-Tech, und wir sind zwar Low-Tech für unsere europäischen Begriffe, und wir haben natürlich, wir leben in einem Wechselspiel von unserem Untergrund, von unserem Boden und unserem Gebäude. Also wir haben 150 Meter Boden, den wir eben saisonal entweder ein bisschen aufwärmen, wenn wir im Sommer Energie hineinbringen, Oder aber, wenn wir es wieder ernten im Winter und damit das Gebäude angenehm temperieren, also wir haben ein Gebäude, das um diese guten 20 Grad sind. Und das ist eigentlich ein Bild, das mit diesem Wiener Becken schön korrespondiert, weil da auch eben nicht nur tiefe Geothermie ein bisschen was zu holen ist, sondern auch die oberflächennahe Geothermie. Und das ist einfach das, was ich Speicherstadt nenne, dass wir einfach die Energie, die erneuerbare Energie sozusagen im Wechselspiel mit unserem Boden und natürlich mit unserem, das sind Wasser, es ist ein schönes Bild, was man eigentlich da, wo man, wenn man auf seiner, wenn man so die Stadt sozusagen einen Schnitt durch eine Stadt macht und auch das, was unter der Nullebene ist, und dass das so ein für den Menschen ein schönes Ambient, also ein gut lebenswertes Umfeld schaffst. Mhm. Das wird man sehen, wie weit wir sozusagen da kommen. Aber das ist ein Bild, das ich nicht aufgeben möchte, trotz aller Schlamastiken, denen wir zusteuern. Genau.
Ja, herzlichen Dank, Norbert Meyer und Peter Thalbauer, für dieses fundierte Gespräch und die vielen Denkanstöße da drinnen. Weitere Informationen gibt es wie immer auf www.handwerkundbau.at. Melden Sie sich dort auch für unseren kostenlosen Architektur- und Bauforum-Newsletter an. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.